Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Prompt mich mal. Schön, dass du wieder am Start bist.
Hallo.
Wir haben heute Freitag, den 20. Februar 2026. Und man kann wohl sagen, gestern hat sich in der KI-Welt so einiges getan, oder?
Das ist noch fast untertrieben, ja.
Letzte Woche hatten wir ja erst dieses neue Modell für wissenschaftliche Zwecke, dieses DeepThink. Aber gestern kam dann der absolute Hammer. Das zugrunde liegende Basismodell wurde aktualisiert.
Genau, und wenn wir uns diesen Berg an frischen technischen Dokumenten und Leistungsdaten ansehen, die wir hier heute auf dem Tisch haben, dann wird ziemlich schnell klar, dass es kein kleines Update.
Überhaupt nicht. Das ist ein fundamentaler architektonischer Sprung. Und genau das ist unsere Mission für diese ausführliche Analyse heute. Wenn du nach dieser Folge abschaltest, wirst du genau verstehen, was diese neueste Generation von der vorherigen unterscheidet.
Richtig, wir werden diese zentralen Konzepte für dich aufdröseln. Wir schauen uns an, was Native Multimodalität wirklich bedeutet, und wir erklären dieses Buzzword der Agentic Performance, also dieses agentenhafte Handeln.
Ja.
Und natürlich auch, wie man heute eigentlich die Sicherheit von KI misst, wenn die Systeme anfangen, sich selbst zu optimieren.
Also, lass uns direkt reinspringen. Starten wir mit den harten Fakten, um quasi das Spielfeld abzustecken. Das neue Modell verarbeitet 1 Million Token als Eingabe. 1 Million. Und 64.000 Token als Ausgabe.
Mhm.
Für dich als Hörer, der das Thema verfolgt, ist ja klar, dass Token so eine Art Grundwährung sind. Aber diese Zahlen, das ist doch absurd, oder?
Es verändert einfach alles. Wir dürfen das nicht mehr als einen sehr langen Text begreifen. Wenn du 1 Million Token in so ein System speist, dann übergibst du keine simplen Dokumente mehr. Du übergibst ganze Ökosysteme.
Ganze Ökosysteme, ja.
Stell dir das mal für Entwickler vor. Du musst nicht mehr isolierte Codeschnipsel kopieren, wo der KI dann ständig der Kontext fehlt. Du lädst einfach das gesamte Repository eines riesigen Softwareprojekts hoch.
Mit allem drum und dran?
Genau, inklusive Datenbankarchitektur, den historischen Fehlermeldungen, der ganzen Entwickler-Doku. Das Modell hat das alles simultan in seinem aktiven Arbeitsspeicher.
Es sieht also das große Ganze?
Exakt. Es weiß, dass eine Änderung in Modul A vielleicht eine Kettenreaktion in Modul F auslöst.
Und auf der anderen Seite haben wir diese 64.000 Token-Ausgabe. Das heißt, es skizziert nicht nur kurze Antworten, sondern schreibt dir gigantische, vollfunktionale Dateien in einem Rutsch um.
Ja, und das bringt uns eigentlich direkt zum nächsten großen Punkt. Nämlich, wie das Modell diese Daten überhaupt verarbeitet. Es ist nativ multimodal.
Das ist ein wichtiges Stichwort. Lass uns das mal aufschlüsseln. Was heißt das für die Praxis? Bisher hatten wir ja oft KI-Systeme, die im Hintergrund so getrennte Netze genutzt haben, oder?
Genau. Also früher war das oft so eine Brückenarchitektur. Da hat ein Modell das Bild analysiert, hat das in Text übersetzt und das eigentliche Textmodell hat dann geantwortet.
Mhm. Diese ganzen Übersetzungsbrücken fallen jetzt weg. Nativ multimodal heißt, das neuronale Netz wurde von Tag 1 darauf trainiert, Text, Audio, hochauflösende Bilder, Video und Code als ein einziges zusammenhängendes Konzept zu verstehen. Es gibt also keine Übersetzungsverluste mehr. Ich finde, man kann sich das gut vorstellen wie ein Manager, der nur Deutsch spricht. Wenn der japanische Verträge lesen muss, braucht er einen Übersetzer.
Guter Vergleich.
Die Übersetzung ist dann vielleicht technisch korrekt, aber die kulturellen Nuancen, die Zwischentöne, die gehen halt verloren. Und ein nativ multimodales System liest den Code eben nicht, um ihn dann mühsam in Sprache umzuwandeln. Es begreift die Struktur des Codes auf exakt derselben Ebene wie ein gesprochenes Wort.
Richtig. Und weil diese Verluste wegfallen, kann das Modell seine ganze kognitive Leistung auf das eigentliche Problem werfen. Und das führt uns zu diesem enormen Sprung in der Reasoning-Fähigkeit.
Also dem logischen Schließen.
Genau. Wir sind aus der Phase raus, wo Sprachmodelle einfach nur das nächste wahrscheinliche Wort vorhersagen. Es geht jetzt um echtes logische Ableiten.
Und die Benchmarks in den Dokumenten belegen das ja eindrucksvoll. Schauen wir uns mal diesen RKGI-2-Test an. Für dich als Hörer zur Einordnung, das ist kein Wissenstest. Das System wird hier mit völlig neuen, abstrakten Logikrätseln konfrontiert.
Rätsel, die so gar nicht im Trainingsmaterial existieren können.
Exakt. Das System muss die Regeln also wirklich selbst erkennen. Beim Vorgänger lag die Erfolgsquote dabei knapp 31%. Und jetzt?
Jetzt sind wir bei über 77%.
Mehr als verdoppelt.
Ja. Ein Sprung von 31 auf 77% bei abstrakter Logik. Da haben wir eine echte Schwelle überschritten. Das Modell rät nicht mehr, es deduziert. Und bei wissenschaftlichem Wissen, diesem GPQA Diamond Benchmark, liegen wir jetzt bei über 94%.
Und da reden wir über Fragen auf Doktorandenniveau, wo selbst Fachexperten oft scheitern. Da stellt sich natürlich die Frage, wofür nutzt man so ein System eigentlich im Alltag? Man fragt es ja wohl kaum nach einem Pfannkuchenrezept.
Wohl eher nicht, nein.
In den Daten haben wir 4 konkrete Anwendungsbeispiele gefunden, die das echt greifbar machen. Lass uns direkt mit dem ersten Beispiel starten. Code-basierte Animation.
Das zeigt diese architektonische Denkweise sehr gut. Die KI sollte eine visuelle Animation erstellen. Ein altes System hätte dir da ein MP4-Video generiert, also einfach Millionen von Pixeln aneinandergereiht.
Was riesig ist und sich schlecht skalieren lässt.
Genau. Aber dieses Modell analysiert das Ziel und entscheidet von sich aus, eine fertige SVG-Animation in reinem Code zu schreiben.
Reine vektorbasierte Mathematik. Du gibst einen simplen Textprompt ein und bekommst einen winzigen Codeblock. Den kannst du verlustfrei auf Kinoleinwandgröße ziehen und er braucht fast keinen Speicherplatz. Das ist für Webdesigner ein Traum.
Es wählt halt den effizientesten Weg für diese Domäne. Das zweite Beispiel geht da noch einen Schritt weiter. Es geht um komplexe Systeme. Das Modell hat eine öffentliche API genommen, also eine Schnittstelle mit Telemetriedaten der Internationalen Raumstation, der ISS.
Rohe Daten, also wirklich nur endlose Zahlenkolonnen, Koordinaten, Höhenmeter im Millisekundentakt.
Wo ein Mensch nur Rauschen sieht.
Ja, total.
Und das Modell baut daraus völlig eigenständig ein Live-Dashboard. Es erkennt, aha, diese Zahlen sind Koordinaten, also brauche ich eine Weltkarte im Hintergrund. Es ordnet die restlichen Daten logisch an und programmiert ein Interface, das sich live aktualisiert.
Es schlägt also komplett selbstständig die Brücke zwischen maschinenlesbarem Code und einem Design, das für Menschen gemacht ist. Und hier wird es beim dritten Beispiel, dem interaktiven Design, richtig abgefahren. Da geht es um die 3D-Simulation von einem Vogelschwarm.
Diese Starre, ja. Die Murmuration.
Genau. Mathematisch ohnehin schon extrem schwer. Aber die KI baut nicht nur ein Video, sondern eine interaktive Szene. Du steuerst den Schwarm mit deiner Hand vor der Kamera.
Das Handtracking baut sie direkt mit ein.
Ja. Und als ob das nicht reicht, legt das Modell noch generative Musik drunter, die sich dynamisch an die Bewegung der Vögel anpasst. Visueller Code, Sensoren, Physik, Audio. Das ist Prototyping in Minuten, wofür man früher Wochen gebraucht hat.
Und das funktioniert eben nur durch diese native Multimodalität. Das Modell wechselt nicht zwischen verschiedenen Plugins hin und her, es orchestriert das alles simultan. Aber das vierte Beispiel ist für mich persönlich das faszinierendste: kreatives Coding.
Das Literaturbeispiel. Wahnsinn.
Ja. Das Modell bekam den Romanklassiker Sturmhöhe, also Wuthering Heights. Die Aufgabe war nicht, den Plot zusammenzufassen. Der Prompt war, konzipiere und programmiere eine moderne Portfolio-Website, die diesen Roman repräsentiert.
Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Die KI muss die düstere, melancholische Stimmung dieses Buches emotional erfassen und das dann in die extrem starre Logik von CSS und JavaScript übersetzen.
Es entscheidet über Farbpaletten, Typografie, Animationen, um das Gefühl eines rauen englischen Moors im 19. Jahrhundert im Webdesign rüberzubringen.
Es übersetzt emotionale Nuancen direkt in Code. Und wenn eine Maschine so etwas völlig selbstständig löst, dann sind wir weit weg vom klassischen Chatbot. Und das bringt uns zum vierten Konzept heute. Agentic Performance, also agentenhaftes Handeln. Lasst uns dieses Buzzword mal entzaubern.
Gerne. Ein klassischer Chatbot ist reaktiv. Du stellst eine Frage, bekommst eine Antwort, fertig. Ein Agent hingegen agiert zielorientiert. Er bekommt ein Endziel von dir, plant dann selbst die nötigen Schritte, nutzt Werkzeuge wie Websuche oder Python-Code und das ist das Wichtigste, er korrigiert sich selbst.
Wenn er also einen Fehler im Code macht, bricht er nicht ab?
Nein. Er liest die Fehlermeldung, überdenkt seine Logik, schreibt den Code um und probiert es nochmal.
Und die Erfolgsquoten sind der Wahnsinn. Bei Tests mit extrem komplexen Telekommunikations-Workflows, also Netzwerke-Neurouten, tiefe Fehlersuche, da liegt das Modell bei über 99% Erfolg.
99% bei Dingen, für die man sonst hochspezialisierte Netzwerktechniker braucht. Das System navigiert da völlig autonom durch unvorhergesehene Probleme.
was für Unternehmen natürlich fantastisch ist. Aber Autonomie hat auch eine Kehrseite. Was ist, wenn diese Fähigkeiten nicht für ein ISS-Dashboard genutzt werden, sondern um kritische Infrastruktur anzugreifen?
Ein sehr berechtigter Einwand.
Das bringt uns zum fünften großen Thema, das Frontier Safety Framework. Wie misst und skaliert man Sicherheit an der Grenze des aktuell Machbaren?
Man nutzt dafür sogenannte Critical Capability Levels, also kritische Fähigkeitsgrenzwerte. Das Modell wird in 5 Kernbereichen permanent getestet.
Welche sind das genau?
Erstens CBRN, also Chemie, Biologie und Nukleares. Zweitens Cybersicherheit. Drittens schädliche Manipulation. Viertens das maschinelle Lernen selbst. Und fünftens Misalignment, also wenn die Ziele der KI plötzlich nicht mehr mit unseren menschlichen Werten übereinstimmen.
Lass uns da mal auf den Cyberbereich schauen. Besonders in Kombination mit diesem neuen Deep-Think-Modus, den wir eingangs erwähnt haben. Da gab es in den Tests ja ein völlig paradoxes Ergebnis.
Das ist wirklich faszinierend. Man sollte meinen, wenn man einer KI mehr Rechenzeit gibt, um im Deep-Think-Modus intensiv über einen Cyberangriff nachzudenken, wird sie gefährlicher.
Genau das dachte ich auch beim Lesen.
Aber die Benchmarks zeigen das Gegenteil. Wenn man die hohen Rechenkosten einbezieht, schneidet das Modell bei Cyberangriffen mit DeepThink kurioserweise schlechter ab.
Es ist, als würde ein extrem intelligenter Student bei einer einfachen Klausuraufgabe anfangen, alles zu überdenken. Er konstruiert völlig irre Sonderfälle, baut sich eine logische Sackgasse und kommt nicht mehr raus.
Eine sehr treffende Analogie. Die zusätzliche kognitive Tiefe führt hier zu Ineffizienz. Das Modell hat eine Warnschwelle erreicht, aber den kritischen Grenzwert eben noch nicht überschritten.
Ganz anders sieht das aber bei der Forschung im maschinellen Lernen aus. Also wenn die KI hilft, KI zu verbessern.
Da sehen wir die Autonomie voll in Aktion. Das System sollte ein Skript zur Optimierung eines anderen Sprachmodells verbessern. Der menschliche Referenzwert lag bei 94 Sekunden.
Also die Zeit, die Profi-Entwickler für die Optimierung brauchen.
Richtig. Und die KI hat den Code so radikal umgebaut, dass sich die Laufzeit auf 47 Sekunden halbiert hat. Das ist ein extremer Effizienzgewinn. Die KI fängt an, die Prozesse ihrer eigenen Weiterentwicklung massiv zu beschleunigen.
Und auch im Alltag gibt es da Anpassungen bei der Sicherheit. Das Modell verweigert jetzt seltener harmlose Anfragen aus reiner Vorsicht. Die automatisierten Filter treffen den richtigen Ton bei sensiblen Themen deutlich besser.
Das leidige Problem der False Positives wird also kleiner. Es ist eine viel feinere Balance zwischen echter Sicherheit und Nützlichkeit im Alltag.
Okay, lass uns das Ganze mal für dich als Hörer zusammenfassen. Wir haben einen enormen Sprung in der Logik gesehen, über 70% Erfolgsquote bei neuen abstrakten Mustern. Wir haben verstanden, was Native Multimodalität ist, dass die KI Code, Bild und Ton simultan begreift.
Und wir sehen, wie sich das System zu einem unabhängigen Agenten entwickelt. Mit 99% Erfolgsquote bei IT-Aufgaben nimmt es uns extrem komplexe Planungs- und Korrekturarbeiten ab. Gleichzeitig wachen detaillierte Frameworks darüber, dass diese Entwicklung in geregelten, sicheren Bahnen abläuft.
Das Modell steht ab heute übrigens für Entwickler und Pro-Nutzer bereit. Und das führt uns zu einem provokanten Gedanken, den wir dir heute mitgeben wollen.
Wenn wir all das zusammennehmen, wenn eine KI die emotionale Schwere eines alten Romans so perfekt in modernen Website-Code übersetzen kann, was bedeutet das dann für die menschliche Kreativität?
Bewegen wir uns weg vom einfachen Ich prompte nach Antworten?
Ja. Werden wir vielleicht eher zu Dirigenten von kompletten, ineinandergreifenden Systemen? Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal eine Suchanfrage oder einen simplen Prompt eintippst. Ist die Art, wie du arbeitest, überhaupt noch zeitgemäß für die Werkzeuge, die jetzt vor dir liegen?
Ein starker Gedanke zum Schluss. Das war's für diese tiefe Analyse. Wir hoffen, du konntest einiges mitnehmen. Schalte auch bei der nächsten Folge von Prompt mich mal wieder rein, wenn wir das nächste große KI-Thema für dich entschlüsseln. Bis dahin, mach's gut.
Tschüss.